Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Andrea Trettner.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn man sich dieses Wetter anguckt, was für ein Traum, oder? Und das mitten im April.
Ja.
Kein guter Tag zum Sterben heute, oder?
Naja, also zum Sterben sucht man sich die Tage, also solche Tage wahrscheinlich nicht aus. Aber mein Mann ist bei so einem schönen Tag gestorben.
Spielt
also es war ein sonniger
Rolle?
Tag.
Ich habe mich wirklich gefragt in der Vorbereitung jetzt, wenn das irgendwann mal soweit sein sollte. Mhm. Und es ist irgendwann ja bei jedem von uns soweit. Mhm. Ist es dann von Belang, was da draußen für ein Wetter ist? Stirbt man lieber, wenn es in Strömen schüttet?
Naja, also dem Sterbenden interessiert es natürlich nicht.
Überhaupt
ja?
nicht.
Aber uns, die zurückbleiben, das war schon einfach ein schönerer Rahmen. Das war ein schöner Herbsttag, sonnig, warm. Es war gerade die Apfelernte bei uns im Garten. Also es war irgendwie so heimelig. Und am nächsten Tag hat es geregnet.
Ja? Also gibt es tatsächlich gute Tage zum Sterben? Kann man das so formulieren? Also der ein oder andere da draußen, ich kann es förmlich hören, der wird jetzt sagen, der spinnt, der Otto.
Nee, glaube ich nicht. Man stirbt, also wenn man stirbt. Also da gibt es irgendwie keinen guten Tag oder keine besondere Situation da draußen. Das ist alles für den Sterbenden wahrscheinlich völlig unwichtig. Mhm. Und die konzentrieren sich so auf sich. Also auch die letzten Stunden. Natürlich gibt es welche, die sind bis zur letzten Minute in Kontakt mit dem Gegenüber. Und dann gibt es aber auch welche, die Stunden vorher schon sich so zurückziehen und reduzieren und gar keinen Kontakt mehr aufnehmen. Das ist so unterschiedlich, so wie das Wetter eben auch.
Und wie die Menschen.
Und so unberechenbar.
Ja. Mhm. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, Wer nicht fragt, stirbt dumm. Überraschende Fragen und Antworten zu Sterben und Tod. Und mir ging es wie wahrscheinlich vielen, die mit diesem Thema konfrontiert werden. Ich habe gedacht, oh, will ich das lesen? Und dann habe ich reingelesen und es ist großartig. Es ist toll geschrieben und es ist so, auch durch diese überraschenden Fragen, die Sie stellen, Ihren Interviewgästen, dass man das Gefühl hat, der Tod, das Sterben verliert so ein kleines bisschen von seiner Schrecklichkeit, die es ja für die meisten von uns hat. War das die Intention?
Ja, weil es natürlich für mich auch einen Schrecken verloren hat, dass ich mit Sven, also mit meinem Mann, da durchgehen durfte.
Der vor 7 Jahren gestorben ist.
Also er war 15 Jahre krank und wir hatten eine Odyssee durch Krankenhäuser und Bestrahlungszentren. Und gerade in den Krankenhäusern habe ich etliche auf den Intensivstationen sterben sehen. Auch Angehörige ganz hilflos rundherum stehen sehen. Dass ich mir dachte, Mensch, das braucht's eigentlich gar nicht. Das sollte so nicht sein. Also man sollte vielleicht nicht so hilflos sein mit diesem Thema. Und ich habe ja viel lernen dürfen in dieser Zeit und das wollte ich einfach weitergeben. Mhm. Also das hört sich vielleicht wie so eine Koketterie an, aber mir sagte letztens jemand, mit dem ich jetzt zukünftig zusammenarbeiten werde, der Leiter des Gesundheitsreferats in München, der las dieses Buch auch und er sagte so, Mensch, Frau Trettner, ne, das Thema ist doch eigentlich irgendwie gar nicht so schwer. Das ist doch eigentlich ganz leicht, aber irgendwie trauen wir uns das gar nicht sagen. Und so unter uns können wir das doch so sagen, oder? Und dann sagte ich, ja, aber es wäre doch auch schön, wenn wir das irgendwie ein bisschen öffentlicher machen oder breiter streuen können.
Deshalb sitzen wir jetzt zusammen,
genau.
Frau Trettner. Warum ist das aus Ihrer Erfahrung so, dass so viele Menschen, so viele Erwachsene das Thema Sterben und gerade auch den Tod verdrängen? Also wie gesagt, jeder von uns wird irgendwann sterben. Warum ist es so?
Das ist eben so ein leidvolles Thema und ich glaube, wir sind einfach in unserer Gesellschaft nicht mehr gewöhnt, dass irgendwas beendet wird, sondern wir sind es einfach gewöhnt und uns wird auch suggeriert, dass alles möglich ist, dass wir ewig jung, schön, erfolgreich bleiben und plötzlich kommt da was, was dieses Konzept irgendwie beenden würde. Das gibt's ja nicht und das kann auch nicht sein. Ja. So, wir haben das einfach.
Man kann es ja auch nicht üben letztendlich.
Nein, kann man nicht.
Oder trainieren.
Kann man nicht, den letzten Moment sicherlich nicht, aber ich kann mich mit dem Thema so ein bisschen irgendwie anfreunden und vielleicht immer wieder mal hingucken. Man verändert ja so auch diese Einstellung über die Jahre, ne? Also mein 80-jähriger Vater geht ganz anders an dieses Thema ran, wie ich jetzt mit 44. Und es ist doch eigentlich spannend, so ein zentrales Thema irgendwie im Leben zu haben und zu gucken, Mensch, wie gehe ich denn da immer so unterschiedlich ran? Ist doch spannend.
Sie haben sich ja selbst schon als Kind damit beschäftigt, was ja eher ungewöhnlich ist.
So ungewöhnlich finde ich es jetzt auch wieder nicht. Wenn ich so Kinderseminare mache und die kriegen mit, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige, da kommen auch schon so ganz ungewöhnliche Fragen. Du, wie sieht denn der aus? Was hat denn der an?
Ne? Also, das sind die Fragen, die Sie auch stellen,
ja,
Ihren
wobei,
Gesprächspartnern.
Diese Fragen sind aus einer Situation heraus entstanden, die ich auch im Buch beschreibe. Irgendwann stellte mein Mann einen dritten Teller mit auf den Tisch und ich fragte, was das denn nun jetzt soll. Und dann sagte er, nun, also wir haben, glaube ich, jetzt einen Gast hier. Und dann sagte ich, naja, ich weiß von nichts, wer ist denn das? Und dann sagte er, Andrea, ich glaube, jetzt müssen wir uns wirklich mit diesem Thema anfreunden. Der Tod sitzt jetzt mit uns am Tisch. Wir müssen jetzt das in irgendeiner Form hier in unser Leben integrieren.
Der saß dann jeden Abend da?
Nun ja, ich versuchte das dann natürlich, also A, wurde ich bockig und habe gesagt, das soll wieder weg, dieser Teller, und saß dann irgendwie stumm auch beim Essen und dachte, naja, so, wenn ich da jetzt etwas stur bleibe und in meiner Bockigkeit verharre, dann wird er schon so gnädig sein und wird diesen Teller wieder wegräumen, weil ich fand das ja irgendwie blöd und ich wollte dieses Thema nicht auf dem Tisch haben, in Anführungszeichen. Naja, und dann schwiegen wir so beim Essen und dann dachte ich mir so Fragen aus, dachte ich mir, ich mag jetzt auch nicht schweigen, und dann dachte ich mir so Fragen aus und sagte, nun, also was ist denn das jetzt überhaupt? Ist das ein Mann oder eine Frau? Was hat denn der an? Ne? Und habe mir solche Fragen auch ausgedacht. So.
Weil Sie gedacht haben, dadurch verliert er vielleicht auch ein wenig von seinem Schrecken?
Ja, also zuerst mal.
Wenn man so
mal,
naiv kindlich daran geht?
Ja, zuerst mal wollte ich diese Situation einfach weghaben und ich dachte mir, wenn ich die wieder irgendwie beweglich mache, dann räumt mein Mann schon diesen Teller wieder weg. So. Und so war es dann auch. Das ging so ein paar Tage irgendwie und irgendwann deckte Sven diesen Teller eben nicht mehr auf und ich sagte, na, was ist denn da jetzt? Und dann sagte er, die Hausherrin hätte den Gast akzeptiert. Und ich habe wirklich gebraucht, bis ich akzeptiert habe, dass Sven, dass mein Mann aufs Sterben zugeht. Das wollte ich einfach nicht kapieren.
Und verständlicherweise, das will nicht rein in den Kopf.
Nicht, nee. Und so hat eben Sven, Gott sei Dank, das eben auf so eine spielerische Art gemacht, die mir sehr geholfen hat. Und irgendwie versuche ich das mit dem Buch natürlich auch, ne? So, weil es bei mir einfach gewirkt hat.
Mhm. Mhm. Der letzte Satz Ihres Buchs lautet, sterben müssen wir alle. Was wir lernen müssen, ist, diese Reise zu genießen. Mhm. Da habe ich mich auch sofort gefragt, geht das? Das Sterben, den Prozess genießen zu lernen oder geht es überhaupt zu genießen?
Also ich meinte damit, also sterben müssen wir alle, aber wir müssen lernen, diese Reise dorthin zu genießen.
Also das Leben zu genießen.
Genau. Hm? Und das habe ich durch diese Zeit auch sehr gelernt, dass ich mein Leben genieße.
Jeden Moment.
Und Christian Meiser hat ein Buch geschrieben, der hat auch im selben Verlag verlegt wie ich. Das heißt, als wäre es das letzte Mal. Und das ist so eine bittersüße Idee, finde ich. Und das mache ich oft.
Alles so zu tun, als wäre es das letzte Mal.
Nicht immer, aber so manchmal sitze ich im Café bei so einem schönen Wetter und dann esse ich ein Stück Kuchen und trinke meinen Kaffee und gucke. Und dann denke ich mir, Mensch, wenn es das jetzt das letzte Mal wäre, das letzte Stück Kuchen, was du irgendwie so essen kannst, weil du morgen nicht mehr da bist, das ist ein unglaublicher Genuss.
Und das konnten Sie vor dem Tod Ihres Mannes nicht?
Nee, meine Güte, wir waren jung. Wir wollten irgendwie, ach, was macht man, wenn man jung ist? Ne? Man studiert, man macht Party, man will reisen. Also so diese Art von Bewusstheit, die war nicht da. Also die entstand erst in diesen 15 Jahren dieser Krankheit.
Mhm. Eine ganz einfache, aber vielleicht doch sehr schwer zu beantwortende Frage. Wie geht gutes Sterben? Was ist die Voraussetzung dafür? Und nochmal, wir müssen es alle irgendwann hinkriegen.
Ja, ich glaube, zuerst mal brauchen die, die sterben, einen guten Rahmen. Das ist das Allerwichtigste. Oder einen Raum, ja. Wenn sie den nicht haben, dann können sie, glaube ich, auch selber das in sich nicht entwickeln. Also diese Palliatividee und diese Hospizidee, die muss einfach flächendeckend da noch passieren, damit die Leute ja einen Platz haben, wo sie hingehen können, einen Raum haben.
Also ein Sterbender muss sich aufgehoben fühlen.
Absolut, ja. Genau.
Wenn wir noch einen Schritt nach vorne gehen, wie wichtig ist es denn, dass man sich selbst tatsächlich auch seiner Endlichkeit bewusst ist?
Also ich finde, es ist sehr wichtig. Es bringt einfach eine Qualität in mein Leben. So wie ich jetzt vorhin sagte, so mit diesem, als wäre es zum letzten Mal, das bringt schon so eine gewisse Tiefe oder so eine Sattheit mit, finde ich, wenn ich das so genießen kann und mir denke, Mensch, ich habe einen tollen Mann, ich habe einen Beruf, der mir Spaß macht und ich gehe mit meinem Mann essen und denke mir, Mensch, das wäre es das letzte Mal, jetzt sehe ich dich da so und genieße dich einfach. Ja?
Das ist ein Tipp, den man ja tatsächlich im Alltag umsetzen kann oder es zumindest immer wieder probieren kann.
Ja.
Wann sind Sie sich tatsächlich das erste Mal Ihrer eigenen Endlichkeit bewusst geworden? War das schon vorher, bevor Ihr Mann krank wurde?
Nee, das war ziemlich am Schluss. Ich habe das ja lange, lange Zeit nicht so wahrhaben wollen. Ich bin ja eher so eine Kämpferin und ich habe das lange Zeit nicht akzeptiert, dass er sterben wird. Und es gab ein Jahr, bevor er starb, eine Situation, da waren wir beim Bestrahlungsarzt und er sagte so, nun Herr Tretner, also es ist jetzt so, wir haben alles für sie getan, sie sind austherapiert, jetzt geht's dem Ende zu.
So lapidar.
Und so ließ man uns sitzen. Und da begriff ich das zum ersten Mal, was das heißt, sterben. Und da begriff ich auch zum ersten Mal so, dass mir das auch passieren könnte. Also da habe ich das zum ersten Mal irgendwie greifbar für mich gehabt. Und da ging es mir eine Woche lang gar nicht gut. Also ich konnte nicht sprechen. Ich habe eigentlich nur geweint. Ja, das war eine Situation, ich glaube, das war der Punkt, wo ich das begriffen habe. Auch für mich selber.
Und jetzt wollen Sie eben 7 Jahre danach mit diesem Buch, Wer nicht fragt, stirbt dumm, den Menschen tatsächlich was an die Hand geben, um ja diese Fragen, die mit dem Sterben, mit dem Tod zusammenhängen, einfach ein bisschen, ich will nicht sagen entspannter, aber doch ein bisschen mit etwas weniger Furcht anzugehen. Und die Fragen, die Sie stellen, die sind sehr, sehr ungewöhnlich. Also zum Beispiel, der Tod ist Ihr letzter und einziger Gast, was gibt's zu essen? Wie kommt man auf so eine Frage?
Naja, das hat sich eben aus der Situation damals
ergeben. Mit Ihrem Mann, als er den Teller auf den Tisch gestellt hat, diesen zusätzlichen. Mhm. Und was gibt es zu essen bei Ihnen?
Ah, bei mir? Ich würde so aus diesen Reisen, die wir gemacht haben, alles so zusammenkochen und nochmal mich erinnern an diese schönen Zeiten.
Also der kriegt was Gutes, der Tod?
Natürlich.
Mhm. Sie haben ein Interview geführt mit einem Überlebenden dieser Andenkatastrophe. Der hat geantwortet auf diese Frage, der kriegt, was übrig bleibt.
Genau, es hat mich sehr beeindruckt, weil ich natürlich das alles so feudal und dekadent irgendwie so in meinem Kopf habe, dass ich da einen schönen Tisch decke etc. Und Nando Parado sagte, nee, der kriegt, was übrig bleibt. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil das natürlich aus seiner Situation heraus als Überlebender folgerichtig ist.
Die haben damals die toten Freunde, Kameraden gegessen.
Genau.
Bei dieser Flugzeugkatastrophe nach diesem Absturz. Ja. Die nächste Frage, die ich auch großartig finde, senden Sie dem Tod eine Nachricht, entweder eine SMS, Mail oder Brief und was wäre der Inhalt? Mhm. Wie würde die bei Ihnen aussehen?
Ich würde ein schönes Papier nehmen und einen Füller und würde einen schönen Brief schreiben. Ich würde mich bedanken, einfach für mein Leben, was ich hatte.
Den Tod? Einen Dankesbrief schreiben?
Ja, und würde sagen, hey, ich hatte irgendwie alles und habe eigentlich das Größte, glaube ich, was man leben kann, gelebt. So diese Liebe mit diesem Mann und habe ihn irgendwie gut verabschiedet und alles, was ich jetzt noch kriege, ist wie so ein Sahnehäubchen obendrauf. Und so gehe ich dann auch von hier weg.
Also Sie haben keinerlei Hassgefühle gegenüber dem Tod?
Nee. Ist doch klar, dass wir irgendwann gehen müssen. Also das. Hm. Also wichtig ist doch, dass ich mein Leben vorher intensiv lebe.
Absolut.
So intensiv, wie es nur geht oder was man darunter versteht. Ne?
Passend dazu auch die nächste Frage, die Sie stellen. Ich weiß nicht, welchem Gesprächspartner Sie die gestellt haben. Stellen Sie sich vor, der Tod wäre Ihr Freund. Wie fühlt sich das an?
Mhm. Waren ganz unterschiedliche Antworten. Ja. Also viele wollten das nicht. Ja. Wilhelm Schmid zum Beispiel, der Philosoph, sagte nein, also Freundschaft geht hier nicht. Ich sehe ihn vielleicht als Freund oder positiv, weil ich einfach so ein gutes Erlebnis damit hatte.
Ja, was wäre denn für ein Freund?
Also schon ein distanzierter, ne? Also den man nicht so je täglich hat oder so ganz eng ist. Also so ganz eng will ich ihn auch nicht haben. Ne?
So Brandner Kasper-mäßig? Der Sensenmann?
Nein.
Nein, so nicht.
Nein, nein.
Also schon nicht so furchteinflößend.
Nein, so etwas Weiseres, ne? So etwas Ruhiges, vielleicht, wo man Respekt vor hat. Ja? So ein älterer Freund, ne? so wie ein Mentor so zum Beispiel.
Ein älterer, weiser Freund könnte einem vielleicht sagen, wie man die Angst vor der eigenen Endlichkeit umwandelt in etwas Positives. Mhm. Haben Sie eine Antwort darauf?
Nun, ich schreibe ja auch in meinem Buch, ich habe den Tod ja für mich jetzt noch nicht erlebt. Ne? Vielleicht bin ja ich die Erste oder die am lautesten schreit und am meisten Angst hat vor allen. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ne?
Also wie sieht es denn momentan aus? Schreckt er Sie?
Nun gut, ich bin frisch verliebt. Also jetzt wäre es irgendwie ein bisschen unpassend.
Rein zeitlich.
Zeitlich gesehen.
Rein zeitlich passt mir gerade nicht rein.
Passt mir gerade gar nicht. Aber nein, nee. Ich habe keine Angst. Also hinter mir ist so viel Schönes und so viel Gutes. Und ich füge mich dem auch. Also das ist so eine gewisse Demut auch vom Leben. Es ist dann eben so weit.
Aber wie schafft man das? Es gibt ganz viele, die fürchterliche Angst davor haben. Sei es vor dem Tod oder sei es vor dem Sterben an sich. Wie kann man diese Angst vor der eigenen Endlichkeit umwandeln in was Positives, wie Sie es ja offenbar schaffen?
Indem man sich dann natürlich mit beschäftigt. Alles, womit ich mich nicht beschäftige und weit von mir platziere, vor dem kann ich natürlich schon auch Angst kriegen und Angst haben.
Schon von klein auf?
Projiziere ich das drauf.
Würden Sie Kindern, Jugendlichen schon raten, sich damit zu beschäftigen?
Ja, Also ich mache auch so Kinderkurse, habe auch ein Kinderbuch geschrieben, Der Wunschvogel. Und da anlehnend mache ich so einen Kinderkurs. Und die Kinder bekommen auch diese Fragen von Wer nicht fragt, stirbt dumm und wandeln das künstlerisch um. Also die basteln und schneidern irgendwelche Kleider für den Tod.
Und dadurch verliert er seinen Schrecken, dass man ihn so personifiziert auch ein bisschen.
Ja, natürlich.
Und in gewisser Weise auch ein bisschen banalisiert.
Genau, ja.
Was haben Sie für sich persönlich gelernt durch das Schreiben dieses Buchs und durch die Gespräche? Mit Walter Kohl haben Sie befragt, glaube ich, Anselm Bilgri haben Sie befragt. Mhm.
Ich habe gelernt, es gibt schon auch bei den Interviewpartnern, wo ich dachte, die hätten vielleicht weniger Angst, weil sie sich beruflich mehr mit diesem Thema ja doch beschäftigen. Und da habe ich gemerkt, dass es ein Unterschied ist, ob ich mich jetzt rein vom Kopf her mit diesem Thema beschäftige oder ob ich das schon mal erlebt habe. Ja, ob ich da schon mal jemanden im Arm hatte, der stirbt, oder ob ich im Hospiz irgendwie gearbeitet habe oder dort als Besucher Leute begleite. Also es ist ein Unterschied, ob ich das rein aus dem Kopf heraus mache oder ob ich das emotional auch schon erlebt habe. Das ist ein Unterschied.
Ja, ich hatte schon den ein oder anderen Gast, der eben Erfahrungen hatte im Umgang mit dem Sterben, mit dem Tod. Das heißt, dass er jemanden begleitet hat, auch jemanden verloren hat. Mhm. Und die meisten haben gesagt, wenn du das einmal miterlebt hast und das im entsprechenden Rahmen stattgefunden hat, dann verliert das Sterben, der Tod, ein bisschen von seinem Schrecken.
Mhm. Ja,
interessant.
Tut es. Und es ist ein ganz erhabenes Gefühl, irgendwie, wenn man das mal erlebt hat. Also,
erhabenes Gefühl.
Ja, das ist irgendwie, ich war so, also Sven ist in meinen Armen gestorben, dass ich übrigens auch mich wieder sagen traue nach diesem Buch, weil Wilhelm Schmid auf diese Frage sagte, in den Armen meiner Frau will ich sterben. Und ich habe mich das lange Zeit nicht getraut zu sagen. Ja, und es ist, also wenn man das mal erlebt hat, dass in den eigenen Armen jemand stirbt, also man glaubt immer, das schafft man nicht und das ist sowas Riesiges und sowas Großes, aber es ist im Endeffekt so ganz normal und wir müssen einfach sterben und es ist so, wie soll ich sagen, ja normal, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist normal.
Was passiert in diesem Moment oder was ist in diesem Moment passiert, als er tatsächlich gegangen ist?
Also zuerst mal war ich natürlich vorher immens aufgeregt, weil ich habe meine Hospizschwester immer genervt damit, dass ich fragte, nun, wann ist es denn soweit? Ich wollte immer irgendwelche Anzeichen haben, damit ich auch ja da bin. Ich wollte diesen Moment nicht verpassen.
Also er war sehr lange krank, er hatte einen Gehirntumor.
Gehirntumor, ja. Genau, und ist dann das letzte halbe Jahr auch zu Hause gewesen und ist dann eben auch zu Hause gestorben. Wir haben auch zu Hause geheiratet im Bett. Es war auch sehr schön, 6 Wochen vorher. Nun, und ich war sehr konzentriert, diesen Moment nicht zu verpassen. Und es gibt Menschen, die sterben, wenn der Angehörige gerade mal irgendwie sich duschen geht oder auf Toilette geht. Und es gibt welche, die warten. Und mein Mann war Gott sei Dank jemand, der wollte eben, dass ich da bin. Und in dem Moment, als er starb, also ich war aufgeregt natürlich und trotzdem ihm total zugewandt und geguckt, dass alles passt und dass er genügend Morphium hat und sich nicht schwer tun muss. Und es war unglaublich beeindruckend, diesen letzten Atemzug zu hören. Und dann plötzlich ist ihre Liebe weg, also ihr Mann ist weg. Also das war irgendwie unfassbar und trotzdem war es irgendwie, dass ich so ein Erhabenheitsgefühl bekam, dass ich mir dachte, das ist super, das haben wir jetzt auch geschafft und das haben wir gut gemacht irgendwie. Und das hat mich lange getragen, so dieses so mutig sein auch, weil ich hatte natürlich auch Angst.
Aber in dem Moment hat man tatsächlich oder hatten Sie tatsächlich das Gefühl, jetzt ist er weg?
Ja, weil ich natürlich wusste, okay, er atmet jetzt aus und er atmet nicht mehr zurück. Also das heißt, er ist jetzt tot. Ich habe dann natürlich das, was man so lernt, also ich habe das von meiner Großmutter gelernt, man macht das Fenster auf, damit die Seele raus kann und ich habe ihn dann nochmal geküsst und habe gesagt, okay Sven, pass auf, ich lass dich jetzt, also du sollst dich nicht umdrehen müssen und ich mich auch nicht und jetzt geh. Und dann bin ich erst eine Stunde später wieder reingegangen zu ihm. Also ich wollte einfach, dass er da in Freiheit gehen kann, so wie er war. So, wollte immer frei sein, ja.
Wenn er uns jetzt zuhört, auf die eine oder andere Weise, was glauben Sie, was sagt er jetzt über seine Frau?
Ach, er würde lachen, er würde irgendwie sagen, guck sie an. Also jetzt sitzt sie im Radio und hat da ein Buch drüber geschrieben, finde ich super. Das würde er sagen, ja.
Kommunizieren Sie noch mit ihm?
Das habe ich lange Zeit gemacht, ja, wirklich. Also ich habe eine sehr schöne Begleitung gehabt, währenddessen von einem alten Pastor und Analytiker. Und der hat mir eine Imaginationsübung beigebracht, wo ich ihn besuchen kann oder konnte. Das habe ich lange Zeit gemacht, so kurz nach seinem Tod natürlich. War er auch lebendig? Also wir haben uns getroffen und er hat mich umarmt. Und irgendwann war der einfach nicht mehr an diesem Platz. Und jetzt erst letzten September war es ja 7 Jahre oder der 7. Jahrestag dann, da habe ich das nochmal gewagt und habe ihn nochmal besucht. Und jetzt ist das irgendwie so ganz frei. Also das ist so, als würde ich einen guten Freund treffen. Gar nicht mehr meinen Mann.
Haben Sie ihn, vielleicht eine blöde Frage, haben Sie ihn um Erlaubnis gefragt, ob Sie sich wieder verlieben dürfen?
Nee, nee, habe ich nicht, weil ich habe gesagt, ach Mann, Sven, ich kann nicht ohne dich leben. Also ich will es auch gar nicht, ich wollte mit dir alt werden. Und dann sagte er ja, du Mensch, Andrea, also selbst wenn ich da bleiben könnte, du, wir zwei, wir sind doch angekommen. Wo sollten wir denn noch hingehen? Ne? So, also er hat das ja für sich auch abgeschlossen. Wir waren irgendwie rund. Er hat gesagt, Mensch, Andrea, du, ich schick dir einen, ne? Der genauso verrückt ist wie ich. So ein Strizi kriegst du schon nochmal. Also mach dir keine Sorgen, kriegst nochmal einen Mann. Ne? Und so einen habe ich jetzt auch wieder. Und
7 Jahre später.
Genau. Ja. Ne? So.
Das ist schwer beeindruckend für mich, mit Ihnen zu sprechen. Frau Tretner, ich glaube, für jeden, der uns jetzt auch gerade zuhört, ich brauche bloß in die Regie gucken, zu den beiden Kollegen, denen geht es, glaube ich, ähnlich. Wir haben uns ja auch schon total, was heißt verquatscht, wir haben schon viel geredet und ich wollte schon viel früher zu dem Lebenslauf kommen, den ich für Sie geschrieben habe, aber der passt jetzt auch bestens rein. Den lesen Sie bitte vor und dann besprechen wir das ausführlich, was wir bis jetzt noch nicht beredet haben. Bitteschön.
Ich heiße Andrea Tretner und habe viele Fragen an den Tod. Denn wer nicht fragt, stirbt dumm. Wie sollen wir dem Tod eines lieben Menschen begegnen, wenn wir unserem eigenen nicht in die Augen schauen können? Die Endlichkeit unseres Seins hat mich schon als Kind beschäftigt. Auch die Abwesenheit meiner Mutter hat mich stark geprägt. Als mein Mann nach langer Krankheit starb, wurde mir noch klarer, das Leben ist zu kurz, mach alles, wofür du brennst. Heute brenne ich dafür, anderen über Verluste hinwegzuhelfen und genieße die Zeit an der Seite meiner neuen Liebe. Ach, schön.
Ja?
Ja, wunderbar.
Das freut mich, können Sie gerne behalten.
Ja.
Gut, dann wollen wir das doch mal überprüfen, was ich da so reingeschrieben habe. Andrea Tretner, geboren am 9. Juli 70 in Furt bei München. Mhm. Die Mama kennen Sie eben nicht.
Nein.
Weil die Eltern sich getrennt haben, als sie 2 waren und die Mama sie nicht wollte.
Genau.
So kann man das, glaube ich, kurz auf den Punkt bringen. Mhm. Wann haben Sie das erfahren?
Dass meine Mutter mich nicht wollte? Ja. Das habe ich erlebt.
Hm? Da also, können Sie sich aber wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, oder?
Ich kann mich an einen Moment erinnern, an dem ich alleine mit meinem Hund auf einer nicht bezogenen Matratze sitze. Und da kann ich heute noch dieses Muster fühlen, so wie früher diese Matratzen waren. Die hatten so Blumenmuster drauf, ne? So, das konnte man fühlen. Und da saß ich und wartete auf meinen Vater. So.
Der zunächst das Sorgerecht nicht hatte.
Genau.
Ja, das war das Problem. Ja.
Genau, also früher war das einfach nicht üblich. Ne? Das ist jetzt über 40 Jahre her, dass ein Mann das Sorgerecht bekommt. Meine Mutter hat das zunächst zugesprochen bekommen, weil das eben damals normal war, dass die Mutter das bekommt.
Mhm. Wollte aber von Ihnen nichts wissen eben.
Ja. Genau.
Hat sie aber zunächst trotzdem bei sich gehabt?
Ja, es wurde natürlich vom Jugendamt verordnet, dass meine Mutter mich nehmen muss. Sie hat mich dann immer nächtens nach Lust und Laune zu Hause abgesetzt. Und da kann ich mich auch an eine Situation erinnern, dass ich eben diesen Klingelknopf nicht erreichte, um die Klingel zu drücken, um eben zu meinem Vater zu kommen in diese Wohnung, wo mein Vater
dann lebt. Hat sie einfach vor der Tür ihres Vaters abgesetzt?
Mhm. Ja.
Wie lange haben Sie Ihre Mutter gehasst?
Gar nie.
Nie?
Nee. Bis ich 15 war, habe ich jedes Jahr ihr Briefe geschrieben oder Päckchen gemacht. Und ich habe auch nie ein schlechtes Wort von meinem Vater oder von meiner Oma damals über meine Mutter gehört. Bis heute nicht.
Aber sie hat sich nie gemeldet, auch auf diese Päckchen, auf die Briefe hin?
Nee. Und ich weiß, meine Oma, die guckte dann immer schon so, oh Gott, jetzt macht sie es schon wieder. Also jetzt macht sie schon wieder ein Päckchen fertig. Aber es sagte keiner was. Also ich wollte das. Und mir hat man meinen Willen gelassen. Also ich wollte meiner Mutter einen Brief schreiben und ich wollte, dass sie ein Päckchen von mir bekommt zu Weihnachten. Und ich dachte mir damals, als ich dann 15 wurde, dachte ich mir, so, jetzt bin ich erwachsen. Na, jetzt musste ich sie auch melden irgendwie. Und das hat sie nicht getan. Und ich hatte nur einmal dann noch Kontakt mit ihr, als ich 18 war und es ums BAföG ging. Da kam dann irgendwie eine Antwort von ihr, die soll arbeiten und brauche nicht studieren. Und an dem Punkt habe ich mich dann umgedreht und habe gesagt, okay, meine Mutter jetzt ist irgendwie gut, jetzt interessiert sie mich auch.
Aber
nicht
Sie haben
dieser
nie
eine
mit,
Satz
hat nie mich mit ihr gesprochen, sie nie zur Rede gestellt.
Mm-mm.
Nie das Bedürfnis gehabt dazu? Mal einfach eine Erklärung zu hören einer Mutter, warum die von ihrem Kind, von ihrer Tochter nichts wissen will. Und zwar nicht nur am Anfang, sondern das ganze Leben lang nicht.
Das hatte ich deswegen nicht, weil mein Vater hat natürlich versucht, also ich habe zwei Halbgeschwister, wo eben dieselbe Situation war. Sie hat diesen Mann verlassen und mein Vater versuchte, den Kontakt dort aufzubauen, um eben mir auch irgendwie so Wurzeln zu bieten. Das wollten die auch jetzt nicht, den Kontakt, da war wahrscheinlich die Verletzung auch immens groß oder zu groß dazu. Und natürlich weiß ich, dass mit meiner Mutter, also dass die irgendwie da ein großes Problem haben muss.
Offensichtlich.
Und das ist mir eigentlich Erklärung genug.
Gut. Lebt Ihre Mutter noch, wissen Sie das?
Das weiß ich nicht, nein. Ich hatte kurz nach dem Tod von Sven irgendwie den Impuls, dass ich meine Mutter mal kontaktiere, weil ich da so für einen Moment irgendwie mir eine Mutter gewünscht hatte. Für einen Moment so, ne? Oh, also eine Mutter versteht einen irgendwie anders wie ein Vater, ne? Obwohl mein Vater ja beides irgendwie
was
so
der geleistet hat, ist erstaunlich.
Ja.
Für einen Mann seiner Generation auch.
Ja. Absolut, ne?
Er hat sie alleine erzogen dann.
Genau. Und von ihm, glaube ich, habe ich das auch. Also von ihm habe ich so gelernt, egal was für eine Situation das Leben bringt, da halten wir zusammen und das ziehen wir durch. Ne?
Wenn Ihre Mutter noch leben sollte,
mhm,
und vielleicht mal kurz vorm Tod sich irgendwie denkt, jetzt muss ich aber doch in meinem Leben aufräumen, und sich meldet bei Ihnen,
mhm,
was wäre dann?
Das kann sie gerne tun und ich werde auch mit ihr sprechen. Ich bin ihr überhaupt nicht grab.
Es sind keine Narben zurückgeblieben bei Ihnen?
Ja, natürlich sind Narben zurückgeblieben. Ich habe schon, also womit ich mein ganzes Leben natürlich irgendwie kämpfen muss oder was mein Päckchen ist, was ich trage, sind eben Verlustängste. Das habe ich sehr wohl. Und damals, als ich so bewusst mitbekommen habe, naja gut, jetzt wird Sven sterben, als wir diese Situation hatten bei diesem Bestrahlungsarzt, da sagte Sven irgendwie ganz schön, Mensch Andrea, guck, jetzt können wir das beide nochmal anschauen. Ich bin da und ich schaue mit dir jetzt diese Verlustängste nochmal an. Ja, also jetzt bin ich noch
toller,
da, wir
toller
beide
Mann
machen
muss
das.
Gewesen sein muss. Ja,
ja schon. Und jetzt habe ich auch wieder einen Mann, der sagt, Mensch, wenn ich vielleicht irgendwie mal ein bisschen überreagiere und da in einer Art und Weise meine Verlustängste hochkommen, der kann es auch wunderbar nehmen und versteht das. Und das ist was, was mir geblieben ist, aber das ist auch eine große Ressource für mich. Ja? Das ist beides irgendwie. Das ist ein Problem, sagen wir mal so. Und es ist aber auch eine große Ressource, weil da ziehe ich schon auch irgendwo eine Stärke raus, indem ich dann denke, nö, und ich schaffe das auch alleine. So, also es ist beides irgendwie.
Für mich ist das erstaunlich, was Sie für eine Stärke haben, nach allem, was Sie schon erlebt haben, und vor allem auch Ihr Lachen finde ich großartig. Das kommt so von Herzen und es ist so, ja, so fast schon kindlich. Hat Humor einen Platz beim Sterben?
Oder in diesem Sterbeprozess, ja. Also bei uns hatte der auf alle Fälle einen.
Es gab Momente, in denen ihr gelacht habt?
Ja, natürlich. Also mein Mann war immer sehr humorvoll und wir hatten eine Situation in der Intensiv, da hatte er so viele Stellen am Kopf, die kahl rasiert waren, weil da diese unterschiedlichen Zugänge für die OP lagen. Und er sagte, hey, ich will jetzt irgendwie rasiert werden, mach das mal. Und dann haben wir das gemacht, haben da Rasierapparat und alles Mögliche in die Intensiv geschleppt. Und er kommentierte das dann, er wollte einen Irokesenschnitt und dann wollte er diesen Schnitt und so. Und er lachte und gluckste und war irgendwie ein paar Tage aus dem Koma erwacht. Und er saß da, diese Art der Freude und der Humor, das hat ihn einfach wieder aufwachen lassen und weitergehen lassen ein Stück.
Sie haben ihn ja zum Schluss auch nach Hause geholt, gegen den Rat der Ärzte, weil die gesagt haben, sie wissen nicht, was sie sich antun, wenn sie ihn zu Hause pflegen. Und er ist dann nochmal richtig aufgelebt, schreiben sie. Wie kann das sein?
Ach, das ist ja schrecklich, wenn man da in diesen Rehas ist und da keinen persönlichen Bezug hat und einfach so diese Emotionalität fehlt. Natürlich wird man gut versorgt, aber man wird eben nur versorgt, ne? Und ich kam da einmal in diese Reha und dann steckte er in so einem Klemmbrett, wo man wieder lernt zu stehen, weil er konnte eben nach dem Koma nicht mehr stehen, auch nicht richtig sitzen, weil die ganzen Muskeln über diese 6 Wochen oder 4 Wochen im Koma einfach völlig erschlafft waren. Und da sah ich ihn da in diesem Klemmbrett und er weinte, weil er eigentlich da nicht drinstehen wollte und er konnte irgendwie nicht mehr. Und diese Krankengymnastin sagte aber, nö, das musst du jetzt aber machen. Und dann dachte ich mir, nö, der muss gar nichts. Und jetzt ist Schluss und jetzt hole ich ihn nach Hause. Und zu Hause ging das alles eben anders. Das ist einfach, zu Hause ist eine andere Geborgenheit. Ich konnte ganz anders auf ihn eingehen. Und die Ärzte haben damals gesagt, er kommt aus dem Rollstuhl nicht mehr raus. Nö, er hat es eben schon geschafft. Ne? Am Schluss, irgendwie nach 3 Monaten, konnte der ohne Stöcke gehen. Und er hat an meinen Geburtstag reingeschrieben, Geschenk an Andrea, ich komme zurück ins Leben. Und dann dachte ich mir, siehste, und das hat sich rentiert. Ne?
Der Tumor ist dann trotzdem eben wiedergekommen, gewachsen und er ist gestorben dann letztendlich. Ja. Da haben wir ja schon drüber gesprochen und Sie schreiben, das kann von außen betrachtet als schrecklich wahrgenommen werden, aber für mich war es mit das Wunderbarste, was ich je erlebt habe.
Ja, es war die schönste und die beste Zeit.
Aber auch die schlimmste.
Aber auch die intensivste. Auf beiden Seiten.
Würden Sie es nochmal so ertragen wollen?
Oh je, also ich merke schon, dass ich Federn gelassen habe in der Zeit. Und ich merke auch, dass meine Leistungsfähigkeit ein wenig eingeschränkt ist. Aber ich bin mir sicher, und so war es ja nun damals auch, das sind dann immer so Gedanken, die man hat. Und es ist der Kopf, der das macht. Wenn man vor der Situation steht, dann packt man die an und zieht es durch, Punkt. Das macht man einfach.
Na gut, es gibt auch Leute, die brechen zusammen. Oder die schaffen das natürlich nicht am Schluss, den Sterbenden noch zu Hause bei sich zu haben und zu pflegen.
Sicherlich. Er war ein unglaublich angenehmer Kranker. Der hat mir das wirklich so einfach gemacht. Für uns war es handelbar. Und wir waren natürlich in einer luxuriösen Situation. Wir haben alles verkauft. Wir hatten irgendwie Geld für ein ganzes Jahr, um unsere Fixkosten zu decken. Um einfach zu sagen, hey, jetzt gucken wir. Ich dachte ja, der wird wieder gesund. Ne? Also so naiv war ich.
Sie haben gehofft bis zum Schluss.
Das ist eben auch komisch. Man weiß irgendwie, da stirbt jemand. Und auf der anderen Seite hofft man natürlich immer.
Auf ein Wunder.
Ja, natürlich. Also das ist die Liebe meines Lebens irgendwie gewesen. Und ich dachte mir, nee, der darf nicht gehen. Und auf der anderen Seite sehen sie aber den körperlichen Verfall. Also sie springen auch da immer hin und her und hin und her, wie es übrigens der Sterbende auch macht. Das ist ein Prozess. Vor und zurückgehen, vor und zurückgehen, bis man irgendwann mal an den Punkt kommt,
wo man es akzeptiert.
Wo ich es akzeptiert habe, ja, und wo Sven gestorben ist. Da haben wir uns beide hingearbeitet.
Konnten Sie direkt danach trauern? Also kann man das wirklich gleich als Realität hinnehmen, akzeptieren?
Nee, das habe ich nicht, weil bei uns die Situation einfach so schön war. Das Haus war immer voller Freunde, wir haben zusammen gekocht, wir lagen alle bei ihm im Bett, hörten mit ihm Musik, lasen ihm vor, haben ihn massiert, Freunde haben ihn auch gewickelt. Ja? Also es war irgendwie so, wir haben zusammen gegessen mit ihm im Bett.
Konnte er sprechen noch bis zum Schluss?
Ja, ja, und hat auch seinen Humor angebracht.
Also geistig war er noch auf der Höhe bis zum Schluss?
Geistig war er noch auf der Höhe bis zum Schluss. Ne? Dann vielleicht die letzten Tage ein bisschen eingedämmt, weil er stärkere Medikamente bekam. Aber ansonsten war er immer da. Und es war einfach so schön. Also es war so ein Glücksgefühl. Wissen Sie, ich dachte auch, so sterben, das ist so wie im Krankenhaus. Und da sehe ich so Leute unter Schmerzen schreien. Sterben und ich dachte mir, das ist eben Sterben. Und jetzt läuft es bei uns irgendwie so ganz anders. Und dann war das danach, das war einfach so ein Gefühl, Mann, das haben wir jetzt auch noch hingekriegt. Und das ist irgendwie so gut gewesen.
Und das hält erstmal an, dieses positive Gefühl.
Genau, es war wie so ein
Rausch.
Wann
begann die Trauer?
Die Trauer begann eigentlich ein Jahr später.
Ein Jahr später.
So wie man eigentlich sagt, es ist ein Trauerjahr, da begann bei mir erst danach die Trauer.
Das heißt, da sind Sie dann erstmal in ein Loch gefallen?
Gar nicht so in ein Loch, sondern mir war einfach dann so bewusst, dass ich alleine bin. So das erste Dreivierteljahr oder Jahr, ich weiß nicht mehr genau, wann es dann so anfing, da habe ich das alles nochmal so durchlebt, auch diese Innigkeit und das Schöne irgendwie. Und dann war nochmal der 17. September, eben ein Jahr später. Und dann wurde mir so bewusst, Mensch, ja, ne, jetzt bist du alleine. Und jetzt guck mal, was du mit deinem Leben hier so machst. Und dann kam so diese eigene Leere in einem selber, so diese Trauer darüber. Jetzt plötzlich ist da einfach die Partnerschaft ist weg, die Ziele, die man zusammen hatte, waren weg. Und jetzt heißt es, sich neu zu positionieren im Leben, neu zu orientieren. Und das alles macht natürlich auch irgendwie traurig und macht auch Angst. Und da ist mir das so bewusst geworden, ja.
Wie lange hat es dann gedauert, dass Sie tatsächlich gewusst haben, für mich geht's weiter. Ich will auch weiterleben und ich will vor allem ein neues Leben anfangen. Ich will wieder glücklich sein.
Das war eben nach diesem Jahr auch. Also das kam so zeitgleich. Ne? Das war so, jetzt guck, Andrea, was machst du mit deinem Leben? Wo gehst du noch hin? Da habe ich dann schon auch gemerkt, natürlich in der letzten Phase mit Sven wollte ich nicht da bleiben alleine und ich habe gesagt, ich gehe dir nach. Aber dazu bin ich einfach viel zu lebensfreudig. Und außerdem hat Sven diesen Satz gesagt, nö, also selbst wenn du jetzt mir nachgehen würdest, du, ich habe da oben so viel zu tun, ich habe überhaupt gar keine Zeit für dich.
Das hat er, ne, so gesagt.
Das hat er so gesagt. Und du bleibst
kurz mal, vor Schluss?
Ja, und du bleibst hier und du hast hier noch einen Job zu machen. So, und das sind so Dinge, das hört sich so naiv vielleicht an, wenn ich das erzähle, aber das hat mich einfach beeindruckt und das hat mich einfach auch gelenkt, ja. Also, wenn ich mir dachte, ja, nee, bringt ja eh nichts, wenn ich da hochgehe, ne? Der schickt mich eh wieder runter, so ungefähr.
Wir haben schon drüber gesprochen, wie sich Ihre Sicht aufs Leben verändert hat. Dass Sie versuchen und es womöglich auch schaffen, den Moment noch mehr zu genießen als vorher. Dass Sie nur noch das tun, worauf Sie Lust haben, wofür Sie brennen. Mhm. Und das ist was momentan?
Das ist meine Arbeit und meine neue Liebe. So, das sind die zwei Sachen. Ja.
Schöner geht's eigentlich nicht.
Nee.
Oder? Eine tolle Arbeit zu haben und dann auch noch einen Menschen, in den man frisch verliebt ist oder mehr oder weniger frisch verliebt.
Ja, genau. Also das ist eigentlich alles gut. Ist alles schön. Mhm.
Das ist ein großes Buch, Frau Tretner. Wer nicht fragt, stirbt dumm. Überraschende Fragen und Antworten zu Sterben und Tod. Das sollte jeder lesen, der erwachsen ist. Vielleicht sogar schon Jugendliche. Jeder, der sich bis jetzt auch noch nicht mit diesem Thema beschäftigt hat, weil es hilft. Also mir hat es zumindest ein bisschen schon geholfen. Wir wissen alle nicht, wann es soweit ist und wie wir dann damit umgehen.
Eben.
Aber bis dahin kann man ja vieles richtig machen oder auch nicht. Letzte Frage an Sie. Was ist für Sie jetzt der Sinn des Lebens? So eine ganz einfache Frage zum Schluss.
Sehr einfach. Die Liebe leben. Ja, das ist mein Sinn. Und die Liebe auch zu meinem Beruf.
Mhm. Vielen Dank, Andrea Tretner.
Gerne, ich bedanke mich.
Mensch Otto. Montag bis Freitag um 19 Uhr in Bayern 3.